Das war, glaube ich, die knappste Geschichte meines Lebens. So fasste Jörg Howest in einer Mail an mich die Begebenheit zusammen, über die wir heute sprechen wollen. Es geht nach Venezuela und in die Fänge der FARC. Die ganze Geschichte gibt es jetzt. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Hi Jörg, willkommen zurück bei den Reiseflops. Ich freue mich auf die zweite Runde. Hi.
Hi, grüß dich.
Wobei, ich weiß nicht, Freude ist vielleicht sogar das falsche Wort, so ausgehend von deiner Ankündigung, Stichwort die knappste Geschichte. Sie scheint es ja in sich zu haben.
Absolut. Also heute kann ich drüber lachen, aber wenn meine Frau neben mir sitzen würde, die würde, glaube ich, mit den Zähnen knirschen, so knapp war das.
Okay, also sie findet es immer noch nicht so lustig.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, Venezuela, warum wolltest du dorthin?
Genau, das war meine zweite große Expedition im Amazonasgebiet. Ich hatte damals mir vorgenommen, die letzten indigenen Völker zu besuchen, und zwar in den Ländern Kolumbien, Peru, Brasilien, Venezuela, um quasi zu zeigen, welche dieser Völker heute maßgeblich am meisten bedroht werden durch wirtschaftliche Interessen. Ja? Ich wollte zeigen, wie die leben, wo die leben und vor allem, dass sie existieren. Und da gehörte natürlich das Volk der Yanomamis in Venezuela auch dazu.
Venezuela, Brasilien, bekanntes Volk, auch nicht zuletzt durch Rüdiger Neberg bei uns in Deutschland. Über dieses Amazonas-Projekt, das sei nur am Rande erwähnt, haben wir auch schon mal gesprochen in einer eigenen Folge. Würde ich sehr empfehlen, da auch reinzuhören. Das war die Weltwach-Folge 66. Da haben wir ganz ausführlich über dieses Projekt gesprochen. Aber nicht so sehr darüber, was da schiefgegangen ist. Und Venezuela, da ging es wohl ans Eingemachte.
Ja, absolut. Also man muss sich zunächst einmal ein Bild von der Region machen. Also die Yanomamis, die leben im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela, extrem weit tief im Dschungel. Und die sind quasi umzingelt durch verschiedenen Menschengruppen. Also das sind zum einen Goldwäscher und Diamantensucher. Und kurz danach kommen Guerillatruppen wie die FARC oder ansässiges Militär, die diese Grenzbereiche schützen. Also das ist wirklich ein Ort, den man quasi unmöglich besuchen kann. Das ist sehr kompliziert. Mhm. Und wir reisten damals von Brasilien aus nach Venezuela zu dem, ich möchte fast sagen, tiefst entlegensten Punkt, um zu den Yanomamis zu kommen. Und das ist der Ort Puerto Ayacucho. Und von da aus haben wir geplant, mit einem speziellen kleinen Flugzeug quasi in das Gebiet zu fliegen, dort abgesetzt zu werden und nach einem gewissen Zeitfenster wieder rausgeholt zu werden. Das Problem an der Geschichte war, dass das per se verboten ist, durch Privatflieger dort reinzufliegen, obwohl man tagsüber Flugzeuge am Himmel sieht. Und das sind dann meistens genau diese Truppen oder tatsächlich Goldwäscher oder Diamantensuchen. Also ich möchte jetzt nicht sagen per se kriminell, aber das ist schon ein Volk, vor dem man aufpassen muss. Ja. Und wir waren in dieser Ortschaft und haben wirklich alles versucht, jemand anzuheuern, der uns da reinbringt. Und das war in der Zeit damals, wo das Militär auf der brasilianischen Seite tatsächlich so ein Kleinstflugzeug vom Himmel geholt hat. Das bedeutete im Gegenschluss, dass auch kein privater Flieger sich bereit erklären würde, dort hineinzufliegen. Und wir haben es dann mit Ach und Krach geschafft, einen sehr, sehr wagemutigen Piloten zu engagieren, der uns für eine leider sehr hohe Summe dort hingeflogen hat, aber ohne uns die Garantie zu bringen, uns auch wieder rauszuholen. Und das war schon sehr spektakulär. Man muss sich das vorstellen, das ist eine kleine Cessna, da passen maximal 4 Personen rein. Mhm. Und der Pilot muss ganz dicht über den Bäumen fliegen, um vom Radar nicht erkannt zu werden. Also das ist schon sehr gefährlich, so fliegen zu können. Ja.
Warum war das so illegal, also dort zu fliegen? Wollte die Regierung damit die illegalen Aktivitäten vorgeblich verhindern?
Ganz genau.
Oder sogar schützen? Weil wenn du sagst, da sind trotzdem die ganzen Flieger rumgeflogen und das waren dann alles die Illegalen.
Genau. Man kreuzt quasi zu den Yanomami-Gebieten mehrfach beide Grenzen und das ist das Problem. Okay. Also es gibt keine gerade Luftlinie. Das heißt, das brasilianische Militär kontrolliert ihre Grenze und das venezolanische genauso. Und wenn da im Zickzack Flugzeuge über diese Grenze fliegen, die mehrfach gekreuzt wird, weil das so ein verzweigter Landesgipfel ist da oben, dann ist das sehr auffällig und dann wissen die auch, worum es geht. Ja? Und was auch immer da vom Himmel geholt worden sind, ob es Drogenschmuggler waren, ich weiß es nicht, aber die Leute haben darüber gesprochen und demnach wollte keiner dorthin fliegen. Ja? Und wir haben es aber dann trotzdem geschafft, ein Freund von mir aus Venezuela, der Leandro und ich, wir haben dann einen Piloten gefunden und der hat uns quasi hingebracht, das werde ich nie vergessen, auf einem Berghang. Ja, man muss sich das vorstellen, es gibt keinen Flugplatz oder keine Flugschneise, wo er landet. Das ist ein Pilot, man kann das gleichsetzen mit einem Stuntman, der auf einem Berghang einer Wiese landet. Das heißt, der dreht zwei Runden, guckt, ob da Baumstämme liegen und dann riskiert der alles, sein Leben und sein Flugzeugmaterial, um dort zu landen. Und das sind teilweise Pisten, die sind nur 200-300 Meter lang. Und wenn man das jetzt mal googelt, dann erfährt man sofort so eine ganz kleine Cessna, die braucht mindestens 400 Meter zum Landen und zum Starten. Mhm. Und das war einfach spektakulär. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das.
Und ich weiß gar nicht, warum du so begeistert guckst. Ja, ich krieg schon schwitzige Hände.
Also man muss auch davor sagen, wir hingen da schon
Wochen. Angst ist da auf jeden Fall angemessen.
Wir hingen schon wochenlang fest in dieser wirklich düsteren Stadt, ja, wo sich alles nur um Drogenschmuggel dreht. Ja. Und dort einfach nur Kriminelle waren. Ja. Und dann wir waren uns auch nie sicher, können wir dem trauen, macht er das wirklich? Will der nur das Geld? Und dann mussten wir auch, ich musste meine Frau in Deutschland anrufen, die musste mehrere tausend Euro auf irgendein Konto in Panama überweisen. Und das wurde immer skurriler, weil in Venezuela herrscht die Hyperinflation. Also
mehrere tausend Euro für ihn als Honorar?
Ja, ja, für ihn, für sein Flugzeug. Ja. Und dann hat er uns tatsächlich dort hingeflogen, abgesetzt. Ich werde das nie vergessen. Ich habe noch so ein Video, wo ich meinen Kollegen sehe, der während des Landeanflugs betet. Ja? Also diese typische Gestikulation. Er betet und murmelt so vor sich hin. Ja. Werde ich nie vergessen. Ja, und wir greifen uns in
den Sitzen. Wie ging's dir? Du hast gegrinst oder?
Ja, nee, gegrinst habe ich. Ich war sehr angespannt, weil ich nicht wusste, wie hart dieses Aufsetzen sein wird. Und das Flugzeug, ich werde das nie vergessen, über die letzte Baumkuppel ist der runtergegangen, trifft die Wiese und dann sahen wir schon diese massiven großen Bäume auf uns zukommen und der haut den Propeller, diesen Throttle down, den Schubkraft zurück, voll in die Bremsen und das Flugzeug bleibt vielleicht 5 Meter vor dieser Baumlichtung stehen.
Holy shit.
Und also mir wurde heiß und kalt, Herz in die Hose. Und die Genugtuung kam sofort, wir sind ausgestiegen, der hat den Motor nicht ausgemacht, der hat gesagt, okay, ich hole euch hier in 2 Tagen wieder ab, ja, und ist sofort abgehauen, ne? Weil es so gefährlich war, in diesem Gebiet zu sein, mit einem Flugzeug, mit einem Motor, das so viel, so laut ist.
Ja, Aufmerksamkeit erregt.
Ja. Und das war so der erste Eindruck in einem Gebiet, wo du echt lost bist. Du bist lost, komplett am Arsch der Welt. Ja. Und wir wussten ungefähr die Koordinaten, wo wir hinzulaufen haben, bis wir auf das Yanomami-Volk treffen. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Das wäre ja jetzt eine zu große Geschichte.
Ja.
Die erste Begegnung mit diesem, ich sage in Anführungsstrichen, kriegerischen Volk. Ja, die schwenken keine Fahnen, wenn du hinkommst. Mhm. Ne? Die haben Pfeile und Bogen und Speere auf dich gerichtet. Und das war auch extrem dramatisch. Aber viel komplexer war die Geschichte, wie kommen wir da wieder raus?
Ja? Was du bei den Yanomami erlebt hast, nicht nur in diesen paar Tagen, sondern ja auch weit darüber hinaus dann schließlich, wie gesagt, Folge 66, Weltwach-Podcast. Aber ja, am Ende musste es dann halt wieder rausgehen. Jetzt erstmal in dem Fall, das war ja nicht der einzige Trip. Ihr wart ja an anderen Orten ganz lange dort, aber in dem Fall dann offenbar ja nach 2 Tagen schon.
Ganz genau. Ja. Und Folgendes ist passiert, also es sind gleich mehrere unschöne Dinge passiert. Wir hatten dieses Zeitfenster, man muss sich das so vorstellen, irgendwann, die Einheimischen hören das als erstes, die hören am Himmel ein Geräusch. Mhm. Das sind teilweise 10, 15 Minuten vorher, bevor wir westlich Europäer dieses Geräusch hören. Das ist das Geräusch der Motoren eines Flugzeugs. Und daran wussten wir, okay, wir müssen jetzt rennen, wir haben 1 Stunde Zeit bis zu dieser Wiese, wo das Flugzeug uns abholt, ja. Und das werde ich nie vergessen. Wir waren eh schon durchdehydriert und völlig fertig nach diesen 2 Tagen und sind losgerannt, der Leandro und ich. Ich werde das nie vergessen. Und wir sind so schnell gerannt, um zu diesem Flugplatz zu kommen, weil das Dorf der Yanomamis, das war weiter weg als 1 Stunde. Ja? Mhm. Ich glaube, wir sind 3 Stunden gelaufen, weil das auch keine richtigen Wege sind. Ne? Man muss sich da durch den Dschungel kämpfen.
Was es auch nicht einfacher macht, dann dadurch zu rennen.
Genau, und wir sind so schnell gerannt, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich würde meine Zunge verschlucken, weil ich so ausgetrocknet bin. Wir hatten keinen Schluck Wasser mehr, nichts. Ja, wir mussten ja über Monate unser Wasser filtern, destillieren, säubern, alles, ja, um das keimfrei zu kriegen. Aber an diesem Zeitpunkt hatten wir kein trinkbares Wasser mehr. Und das während wir im Marsch gerannt sind durch den Dschungel. Und dann habe ich einen folgenschweren Fehler gemacht. Ich habe eine eine Handvoll aus einem, ja, ich sag mal, aus so einem ganz kleinen Bach genommen, ja. Mitten im Dschungel, irgendein Bach erschien mir klar und sauber und ich habe einen Schluck davon genommen, um weiterrennen zu können. Und das haben wir gemacht und ich bin dann rechtzeitig quasi zum Flugzeug gekommen.
Ja.
Allerdings mein Partner nicht, der Leandro, der wurde auf dem Weg dorthin, ist er gestolpert und wurde von einer Schlange gebissen.
Nein.
Ja, und das war völlig katastrophal. Beide Sachen sind gleichzeitig passiert und er hat mir gedroht, dass wir nicht mehr nach Hause kommen, wenn nicht wenigstens eine Person zum Flugzeug geht. Ja? Das heißt, ich musste ihn zurücklassen. Ich habe ihn spartanische Medikamente, ja, mein Messer, den Gürtel zum Abknoten gegeben. Er sagt, er kommt damit klar. Er weiß, was zu tun ist. Die Einheimischen kümmern sich um ihn.
Wusstet ihr, ob es eine giftige Schlange ist zu dem Zeitpunkt?
Wir haben die Schlange nicht gesehen. Wir hatten nur den Biss an der Wade gesehen. Ja. Ja? Und ich bin dann weitergerannt, also die Situation allein, ne? Du hast ein so schlechtes Gewissen, deinen Mann zurückzulassen, aber du weißt, wenn du nicht weiterrennst, kommst du hier nie wieder raus, ja. Und dann bin ich irgendwie in letzter Sekunde zu dem Flugzeug gekommen und der Pilot war schon echt sauer, der war stinkesauer, ja, weil ich schon irgendwie 10 Minuten zu spät war. Mhm. Um dann sofort mit mir loszufliegen. Und der hat immer gesagt, die Leute beobachten uns, das Militär hat uns auf dem Schirm, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ja. Und ich habe dann noch versucht zu sagen, ja, mein Partner liegt noch im Wald, der wurde von der Schlange gebissen. Das hat den 0,0 interessiert, wir sind einfach wieder weggeflogen. Ja. Und wir sind dann auch nicht nach Puerto Ayacucho zurückgeflogen, sondern in ein nächstgelegenes kleines Dorf, auch ein indigenes Dorf, ja, ohne Straßen, ohne Zivilisation. Ja, und wir hatten keinen Kontakt mehr zu diesem Partner, ja. Und dann bekam ich zum ersten Mal, war ich in einer Situation, wo ich alles aufbringen musste, um eine Person ein Leben zu retten, ohne zu wissen, wie es hätte funktionieren können, ja. Und in dem Fall kam diese völlig bescheuerte Geschichte. Ich wurde erstmal schwer krank, also ich hatte mich mit Legionellen verseucht. Mein ganzer Darmtrakt, mein Organismus war millionenfach infiziert von diesen Darmparasiten, ja. Und
weil du diesen Einschluck Wasser da irgendwo ungefiltert getrunken hattest.
Genau, das war wahrscheinlich eine Kloake, eine tierische Kloake, ja. Und die zerlegt dich, ja. Du hast Durchfall für Monate, du dehydrierst, du bist kraftlos, nichts. Ich hing dann bei einem anderen indigenen Volk und musste irgendwie mit einem Satellitentelefon einen neuen Pilot suchen, der meinen Partner rausholt an einem Ort, wo kein Pilot hätte hinfliegen wollen. Ne?
Während du ja nicht mal wusstest, wie es ihm geht, ob es ihm noch geht, ob es ihn noch gibt.
Ganz genau, ja. Krass, und ja. Das Ende der Geschichte war, meine Frau vielmehr aus Deutschland musste nochmal einen großen Betrag überweisen, wieder auf irgendein karibisches Konto, damit irgendein dubioser Pilot, ja, den ich nicht kannte, irgendwie zu diesem indigenen Dorf erstmal kam, ja, mit genügend Treibstoff, um von dem Standpunkt aus mit mir nochmal dahin zu fliegen, um meinen Partner zu holen. Und das war gruselig. Dieser Flug, ich werde den nie vergessen. Der Mann ist so tief geflogen, dass wir teilweise fast die Bäume berührt haben. So viel Angst hatte der von dem brasilianischen Militär, dort gesehen zu werden, ja.
Oder geortet zu werden,
Radar, ja. Und das war einfach eine irre Geschichte. Er hat mir dann auch erzählt, dass er mal auf einem Flug den Vorderreifen verloren hat von seiner Cessna und dann mit einer abgeschnittenen Plastiktüte, die er mit Gaffertape drum gebunden hat, wieder gestartet ist. Ja. Er wollte mich damit beruhigen, aber in Wirklichkeit habe ich gedacht, um Gottes Willen, der ist ja lebensmüde, der Typ. Ja. Und wir sind dann wirklich mit dieser kleinen Maschine nochmal zurückgeflogen zu den Yanomamis, um meinen Partner rauszuholen. Und das war echt das Gefährlichste und vermutlich auch das Teuerste der ganzen Expedition.
Ja, zweimal musstest du löhnen, ne? Für den Aufbruch.
Zweimal, und genau. Und in einer 128 Tage war ich im Dschungel. Genau.
Insgesamt dann, ja.
Ich glaube, das war der teuerste Posten von den gesamten 3 Monaten.
In welchem Zustand habt ihr ihn dann vorgefunden?
Ja, es war tatsächlich eine Schlange, aber keine giftige zum Glück. Das wusste er aber zu dem Zeitpunkt nicht. Er hatte eine angeschwollene Wade, hat sich das versucht zu drücken und genau das, was man natürlich nicht macht, da rumzupopeln. Er hat sich das Bein abgebunden, es war schon ganz weiß.
Ja.
Ja, und das indigene Volk der Yanomamis, die haben ihn ein paar
Kräuter gegeben. Haben ihn da irgendwie gefunden dann,
genau.
Ja. Und also er lag da nicht ewig auf der Wiese, sondern haben sie ihn gefunden.
Genau, die haben ihn gestützt und dann zu dieser Wiese gebracht, wo dann das Flugzeug ankam. Ja. aber werde ich nie vergessen, diese Begegnung mit ihm am Flugzeug, und ich dachte schon, der ist tot, und völlig, also wirklich dramatische 3 Tage, und mir ging es so dreckig, ich hatte dann ein halbes Jahr zu kämpfen. Ein halbes Jahr, ich habe fast 20 Kilo verloren, musste monatelang Antibiotikum nehmen, um diesen Parasiten aus meinem Organismus zu kommen. Ziemlich komplizierte Sache, ja.
Wahnsinn. Und das, nachdem du ja eigentlich, also da ist so vieles schiefgegangen, ne? Zum einen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt warst du schon eine ganze Weile auch unterwegs gewesen an anderen Orten im Dschungel.
Ja.
Also du kanntest dich bestens aus. Du wusstest, dass sauberes Wasser zum Beispiel wichtig ist. Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Also ihr wusstet ja, dass ihr irgendwann zum Flieger rennen müsst. Warum hattet ihr kein Wasser vorbereitet?
Wir hatten Wasser vorbereitet, ja. Das war aber schon längst weg. Wenn du anfängst zu rennen.
Also es war einfach.
Also wir hatten jeder einen halben Liter in so einer Fahrradflasche. Also
ihr habt zu wenig vorbereitet, muss man dann schon sagen.
Ja, nicht zu wenig vorbereitet. Ja. Du brauchst Zeit, um das zu filtern. Also wir hatten zwar Kohlefilter bei und ich hatte auch Chlortabletten, aber die musst du wirken lassen. Also wenn du jetzt merkst, dein Mund ist so trocken, du verschluckst gleich deine Zunge und du musst rennen, so schnell kannst du kein Wasser aufbereiten. Mhm. Ja. Und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ein einziger Schluck nach 128 Tagen im Dschungel hat mich komplett zerstört. Ja, liebe Grüße an das Tropeninstitut in Hamburg. Die haben mich am Weihnachten, am 24.12. in Empfang genommen und fanden, das war die spannendste Geschichte ihrer Zeit im Tropeninstitut.
Mal was anderes.
Ja, ja.
Wunderbar. Mein Gott, und das alles für 2 Tage im Dschungel?
Ganz genau, ja.
Wie konnte es das wert sein? Also ich meine, du wusstest ja vorher nicht, dass es so schief gehen würde, aber wie ich sag's jetzt zum 4. Mal gefühlt, du warst ja auf anderen Reiseabschnitten für dieses Buch und für dieses Projekt ganz, ganz lange bei zum Beispiel den Yanomami. Warum war dir dieser Ort und diese Stammesgruppe so wichtig, dass du so viel auf dich genommen hast, um dahin zu gelangen?
Gute Frage, weiß ich auch nicht.
Nein, du wolltest es einfach.
Also ich hatte ja diese Reiseplanung, die ganze Expedition, die war Jahre vorher geplant und ich hatte dieses Ziel und ich habe das lange recherchiert. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich das Land Venezuela selbst in eine politische, sehr, sehr fragile Situation gebracht hat zu der Zeit, als ich dort war. Mhm. Und das wird immer gefährlicher und schwieriger. Ja?
Ist ja auch also, bis heute nicht besser geworden.
Ganz genau. Und das war in der Hochzeit der Inflation und die Menschen sind auf die Straße gegangen, Krieg, Proteste, viele Tote, viel Leid und alles zielte auf diese Dollarscheine ab, wenn die jemand hatte. Ne? Also ich erinnere mich noch, wir haben für $5, eine 5-Dollar-Note, haben wir eine Eishockeytasche voll Geldscheine bekommen. Ja? Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Eben wegen der Inflation.
Ja, dort, das Tanken an Tankstellen war umsonst, weil es hätte weniger als 1 Cent gekostet, den Tank zu füllen. Das heißt, man konnte umsonst tanken. Ja, und dann hat man da absurde Geschichten an den Tag gelegt, wie Klopapier kostet irgendwie ein paar Millionen, ja? Oder eine Autobatterie oder ein Reifen, das sind Sachen, die konnte man nicht mehr kaufen, ja? die sind in den Millionen gestiegen und Supermärkte leer und das war schon eine sehr, sehr krasse Zeit damals.
Wie lange hing dir das nach, als du wieder daheim warst und ja zum einen gut gesundheitlich ohnehin Monate gelitten hast, aber das muss ja auch unfassbar demoralisierend sein, wenn du hier hängst, der Magen futsch ist am Ende. Und aber eben auch das Wissen, so viel Geld verloren zu haben und auch noch wirklich euer Leben aufs Spiel gesetzt zu haben.
Ja, gut, ich war natürlich getrieben von diesem Buchprojekt, von diesem zweiten großen Buchprojekt, das wir dann natürlich veröffentlicht haben und was auch sehr, sehr gut verkauft wurde und sehr viel Presse an sich gezogen hat. Aber der körperliche Schaden über ein halben Jahr dort zu Hause zu sitzen mit den schlimmsten Antibiotikum, die es nicht mal in Deutschland erhältlich gab, so krasses Zeug muss ich reinballern, das war schon enorm, ja. Und aber irgendwie war ich nach dieser extremen Erfahrung sehr froh, in Deutschland zu sein. Unter medizinischer Betreuung, ja, du kannst es ja eh nicht rückwirkend machen, ja, und deswegen war ich sehr froh, wieder bei meiner Familie zu sein. Wie gesagt, an Heiligabend kam ich dort an, die mussten ins Krankenhaus kommen, mich besuchen und das war schon heftig,
ja. Heftig, ja, heftige Geschichte, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ganz lieben Dank, Jörg, danke.
Sehr gerne.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.